Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
So, Max, wir haben mal wieder eine Aufnahme hinter uns. Eine, wie ich finde, sehr spannende Aufnahme mit Max, einem der Gründer von Unstoppable Finance, der Company hinter der Ultimate Wallet. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit? Was sind deine Eindrücke?
Also zunächst muss man sagen, Heimspiel für Max. Er ist ja als Sponsor des Podcasts wahrscheinlich vielen Hörern, die jetzt dann auch in das Gespräch reinhören, im Begriff. Daher haben wir uns auch trotzdem haben wir auch sehr viel Zeit verwendet auf dem ganzen Thema, wie sieht eigentlich Ultimate das Wallet Experience genau aus? Und ehrlicherweise, ich gehe mit einem sehr, sehr bullischen Gefühl auf Ultimate raus. Ehrlicherweise hatte ich vorher die starke Angst, ja gut, es gibt so viele Wallets da draußen und das Damoklesschwert Apple schwebt über allen, dass das richtig groß wird, da habe ich irgendwie noch meine Zweifel dran, egal wie gut das Gründerteam ist. Und in dem Gespräch habe ich eigentlich das erste Mal so richtig festgestellt, dass die halt trotzdem in dieser großen Nische DeFi ein so geiles Produkt bauen können, was fast schon als Neo-Broker auf Krypto getrimmt für sich halt sehr erfolgreich sein kann, dass ich ziemlich zuversichtlich bin. Und aus der Sicht heraus, um die Wallet-Ökosystem zu verstehen, ist das ein super spannender Podcast geworden. Und interessant waren auch die ganzen Einblicke in die Growth Hacks. Wie betreibt eigentlich Ultimate Twitter? Was ist auch seine Rolle als Gründer da? Wie sind auch die Unterschiede zu anderen klassischen Web2-Unternehmen beispielsweise? Das war schon ziemlich cool. Also war echt ein toller Podcast.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, was eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, was ich sehr spannend fand, war, dass man gemerkt hat, dass hier ein sehr erfahrenes Team ein Unternehmen aufbaut. Weil du merkst zum einen so ein bisschen die Gelassenheit, die mitbringen hinsichtlich dem Wachstum, was sie anstreben. Das soll nachhaltig sein. Es soll kein schneller Money Grab sein und so weiter. Aber auch so ein bisschen schon diese sehr strategische, langfristige Sicht auf den Space. Ich fand das unglaublich spannend, wie er geschildert hat, wie er die Wallet-Welt der Zukunft aussehen wird. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist, glaube ich, langfristig ein Erfolgsfaktor, was dieses Team auf jeden Fall mitbringt. Also würde ich sagen, für jeden, der sich jetzt fragt, was höre ich hier gleich? Ich würde einmal sagen, eine sehr, sehr spannende unternehmerische Geschichte. Auch wirklich, glaube ich, kann man was lernen, wie man so ein Unternehmen aufbaut. Aber natürlich auch super spannend, was sind überhaupt Wallets? Welche Rolle spielen die vielleicht in der Zukunft der Blockchain-Welt? Wie sieht das Ökosystem heute aus? Und was ist die Vision von Ultimate? Ich glaube, darauf kann man sich freuen. That's it, würde ich sagen. Rein in den Podcast mit Max von Unstoppable Finance.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Ich meine, eure Company muss man, glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen. Wir hatten ja schon den einen oder anderen, wo wir gesagt haben, Hidden Champion, erklär doch erstmal, was ihr überhaupt macht. Ihr habt das geschafft mit Unstoppable und vor allem auch mit Ultimate, mit eurem ersten Produkt, schon eine gute Brand in Deutschland und auch über Deutschland hinaus aufzubauen. Wenn du es vielleicht trotzdem nochmal in deinen eigenen Worten beschreiben müsstest, was macht ihr ganz grob? Dann steigen wir ein bisschen tiefer ein.
Klar. Hallo erstmal. Danke, dass ihr mich hier im Podcast habt. Ich freue mich sehr. Wird eine spannende Zeit. Wer sind wir? Wir sind Unstoppable Finance. Der ein oder andere hat sicher schon von uns gehört. Unser Produkt, das derzeit am Markt ist Ultimate. Und Ultimate ist eine Crypto-Wallet. Erstmal, Crypto-Wallet gibt es sehr viele am Markt. Aber was wir gesagt haben, Crypto-Wallets sind viel zu komplex für den normalo Endkunden, für den Retail-Kunden, und wir wollen einfach das ganze Thema Decentralized Finance, also kurz DeFi, sehr, sehr einfach zugänglich machen für die breite Masse und das eben in Form von einer Crypto-Wallet, die sich aber eigentlich viel mehr anfühlt wie, sag ich mal, ein moderner Neo-Broker, wie man es so kennt, wo man seine Aktien kauft, wie eine Trade Republic, wie ein Robinhood, und wir wollen das ganze Thema einfach sehr einfach machen und sehr zugänglich. Und genau, sind jetzt seit ein paar Monaten mit der Ultimate Wallet am Start und haben schon sehr viel Resonanz am Markt, sehr gute bekommen.
Was mich bei euch, ich meine, muss man dazu sagen, ich habe die Entwicklung natürlich so ein bisschen live miterlebt. Zum einen, weil ich euch natürlich im deutschen Ökosystem da eh verfolgt habe, aber auch, weil ihr ja als Sponsor von dem Allescoin, jetzt muss Podcast natürlich da auch sehr nah mit uns wart oder seid. Was ich da so spannend fand am Anfang, ich weiß noch, ich habe Peter letzten Sommer, seinen Co-Founder Peter, in Paris getroffen. Und da hattet ihr kurz davor diese Waitlist gelauncht und dann war schon in kürzester Zeit absurde Nutzerzahlen auf dieser Waitlist und ich habe dann Peter gefragt, sag mal, wie viele Bots sind das denn? Weil das war ja noch die Zeit, wo sag ich mal, Leute noch ein bisschen mehr excited waren über Krypto und nicht mehr nur irgendwie gesagt haben, okay, Krypto ist tot, so wie das letzten Herbst der Fall war. Und das ja durchaus oftmals passiert ist, wenn es um Airdrops ging und sowas, dass einfach dann wahrscheinlich 75% der Wallets von irgendwelchen Bots waren. Und da hatte er dann zu mir gesagt, nee, also ja, es gibt sicherlich ein paar Leute, die man irgendwie rausfiltern muss, aber eigentlich sind das sehr, sehr viele Nutzer. Und diese Zahl ist dann immer weiter gestiegen. Kannst du vielleicht das nochmal kurz sagen, wenn wir jetzt, bevor wir zu dir kommen und zu deinem ganzen Weg, wie habt ihr es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Leute auf so eine Warteliste zu bekommen?
Ja, das war ziemlich verrückt. Also wir kamen am Schluss auf 500.000 Leute auf unserer Waitlist. Wir haben die natürlich gecleant, was Bots angeht etc. Sind aber immer noch bei weit über 300.000 echten Leuten, die auf dieser Waitlist sind. Und das hat uns selber total überrascht, was die Resonanz anging. Das war natürlich geschuldet auch dessen, dass wir vorher relativ viel Pressearbeit gemacht haben. Vor allem Peter hat da sehr, sehr gute Kontakte und wir als Gründer haben auch schon einige Sachen vorher gemacht. Deswegen haben viele Leute natürlich geschaut, was macht Unstoppable Finance eigentlich. Und im DeFi-Bereich gibt es jetzt nicht so viele Produkte, die wirklich einfach und zugänglich den Massenmarkt angehen. Ja, deswegen war da vom Geschäftsmodell bzw. vom Produkt her schon mal ein guter Fit, aber natürlich auch immer die Karotte der NFTs. Wir haben ja gesagt, okay, die Leute, die oben in der Waitlist sind, die viele Leute einladen, bekommen NFTs und was sie dann wirklich machen, haben wir noch nicht gesagt. Ne? Wir haben nur gesagt, okay, es gibt Rewards in der Zukunft und Merch, also Merchandise und andere Themen und das hat einfach total den Nerv getroffen. Ja. Also es war auch wirklich die Zeit, wo diese NFT-Drops komplett durch die Decke gingen. Ja, ist jetzt ja nicht mehr so der Fall, aber wirklich letzten Jahres haben wir da vom Zeitpunkt her sehr, sehr gut den Nerv getroffen und deswegen gingen dann die Zahlen wirklich rasant durch die Decke. Sodass sogar unser Waitlist-Provider Viral Loops eine eigene Case-Study rausgebracht hat, weil wir, glaube ich, deren erfolgreichstes Launch-Produkt waren, das sie jemals hatten.
Ja, super cool. Ich glaube, da sind wir schon beim Thema Growth Hacks, in das wir auf jeden Fall tiefer einsteigen wollen, weil ich da auch eine spannende Wendung so bei euch in den letzten Wochen mitverfolgt habe, wie ihr auch selbst vor allem Twitter und so weiter bespielt. Aber wie gesagt, dazu später. Vorher lass vielleicht mal erklären, wie bist du jetzt eigentlich zu dem ganzen Thema Krypto gekommen? Nach meinem Verständnis ist Ultimate ja nicht dein erster Berührungspunkt mit Krypto. Ihr habt generell ein krasses Gründerteam um das Produkt versammelt. Aber erzähl doch mal so deinen Werdegang in aller Kürze, um mal ein Verständnis dafür zu bekommen, wie man eigentlich am Ende als Unternehmer bei Krypto landet.
Ja, ich komme aus der Finanzwelt eigentlich schon immer. Also ich habe damals meine Karriere bei Lehman Brothers angefangen, habe auf dem Handelssaal gearbeitet, Öl und Gas, Derivate gehandelt. Also komme wirklich aus der klassischen Trading-Welt. Das hat mich auch schon immer extrem fasziniert. War damals alles noch ein bisschen analoger als heute, aber einfach mega spannend, in London da auf dem Handelssaal zu sitzen und zu sehen, wie so eine Rieseninvestmentbank funktioniert. Und das hat mich auch nie losgelassen. Ich bin dann in den USA, habe dann MBA gemacht, wieder zurück nach Deutschland, wollte unbedingt gründen und habe dann einen Broker gegründet, der hieß Uptick damals. Und im Endeffekt war es relativ breite Assetklassen, die gehandelt wurden, also wirklich auch ein Retail-Broker. Zur gleichen Zeit wie Trade Republic gelauncht. Wir haben uns eher auf den Bereich CFDs und eher ein bisschen mehr aktiveren Handel fokussiert und weniger sparen. Und da ging es dann wirklich, also damals, wo 2016, 17 Krypto kam, ging es extrem durch die Decke, weil Krypto-CFDs eigentlich so das erste Produkt waren, wo man sehr einfach mit dem Krypto, also auf Krypto spekulieren konnte. Und das ging damals ja alles noch nicht so einfach. Gab keine Wallets, die ganzen Exchanges waren sehr komplex und deswegen haben die uns buchstäblich die Bude eingerannt, was die Volumina anging. Und da war so wirklich mein erster Touchpoint mit Krypto als Asset-Klasse. Und das fand ich mega spannend. Dann hat mir das dann natürlich auch von der Technik angeschaut und bin tiefer reingegangen. Und dann war ich noch viel mehr fasziniert. Nicht nur Krypto als tatsächlich Spekulationsprodukt, aber dann einfach auch als Infrastruktur für komplette neue Finanzinstrumente, für eine komplett neue neues Finanzsystem. Und da habe ich gedacht, okay, das ist es, ja. Also es passt wirklich perfekt. Und habe mich dann einfach voll auf den Bereich fokussiert. Wir haben den Broker dann verkauft an den Asset Manager und dann bin ich zur Börse Stuttgart gegangen und habe dann zusammen mit Peter, der war schon vorher bei der Börse Stuttgart, haben wir dann zusammen den Handelsplatz für Kryptoprodukte aufgebaut, die Börse Stuttgart Digital Exchange, BSDEX. Genau, da haben Peter und ich uns kennengelernt. Wir kannten uns vorher schon kurz, aber haben dann dort wirklich eng zusammengearbeitet und gemerkt, hey, es passt super. Und dann kam der DeFi Summer und wir haben einfach gesehen, okay, die Opportunity, die wirklich außerhalb der Centralized Exchanges besteht, ist halt nochmal ein Vielfaches größer, weil global, ja, und das ist immer so eine Sache, wenn du halt Centralized Venues aufbaust, kannst du immer nur sehr lokal die Märkte bedienen und bei DeFi ist es wirklich sofort ein globales Produkt und wir so, hey, Gründerteam passt sehr gut, Opportunity ist riesig, aber DeFi ist einfach noch zu technisch, zu komplex und ja, dann haben wir gesagt, okay, let's go und dann lass uns doch zusammen einfach ein DeFi-Produkt für die Massen aufbauen und Omid, unser dritter Co-Founder, der danach dazu kam, der ist ja wirklich ein Trading-Ass, wie er im Buche steht, gleichzeitig aber auch ein sehr gifted Engineer. Also insofern haben wir da ein perfektes Dreier-Team, um den Markt halt mit auf der Retail-Seite zu bespielen.
Und okay, die Hypothese war, okay, DeFi ist ein großes Thema, glaubt ihr dran, die Nutzerfreundlichkeit hält sich noch in Grenzen. War das erstmal quasi so die offene Ausgangshypothese und sagt, okay, da wollen wir was gründen, deswegen Unstoppable Finance und erst im zweiten Schritt wurde dann für euch klar, wir müssen auf der Wallet-Ebene ansetzen oder waren auch DeFi-Protokolle, irgendwie DEXs und so weiter im Gespräch, als ihr darüber nachgedacht habt?
Waren auch im Gespräch, ja. Also wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Wir wussten, wir wollen ein Produkt bauen, das Retail anspricht, ja. Und wir haben dann einfach geschaut, okay, welches Produkt, wo glauben wir, ist der Hebel am größten, ja. Und es gibt ja so einen sogenannten User-Login, gibt es eigentlich im DeFi-Bereich nicht. Ich kann ja von Protokoll zu Protokoll springen, aber die Wallet ist sehr sticky. Also wenn ich eine gute Wallet baue und ein Produkt habe, das den eigentlich so der erste Touchpoint des Nutzers ist, mit dem ich überhaupt mit dem ganzen Bereich in Verbindung komme, dann, das war für uns eigentlich die größte Möglichkeit, da was zu bauen. Ja, wir haben uns am Anfang eher auf Savings-Produkte fokussiert, vom Pitch her, von der Idee her gesagt, okay, lass uns ein sehr einfach zugängliches DeFi-Savings-Produkt anbieten, aber haben dann auch schnell gemerkt, wo wir uns vertieft haben, dass der Markt überlaufen ist von Anbietern. Ja, also es gab dann natürlich die ganzen Luna-Terra-Anbieter, die obendrauf einfach 20% APY angeboten haben mit komplett nicht sustainable Yield. Und der ganze Markt war auch einfach oft viel zu heiß. Und wir haben gesagt, nee, lass uns lieber die Wallet bauen und in die Breite gehen und wirklich kuratierte, gute Produkte anbieten innerhalb der Wallet. Das sehen wir als viel größere Opportunity, als jetzt, sag ich mal, uns auf einen Nischenteil, wie nämlich zum Beispiel Savings zu fokussieren. Ja, und dann haben wir gesagt, Wallet it is.
Und also ich finde das ganz spannend, wie ihr das so ein bisschen geresearched habt, weil wir dann letztendlich auch auf das Produkt gekommen seid, hast du gerade schon so ein bisschen beschrieben. Was ja eine weitere Frage ist, auch so ein bisschen im Crypto-Space gibt es ja diese ganzen unterschiedlichen Ökosysteme. Es ist ja immer noch so, obwohl es sich stark wandelt, dass oftmals die Nutzer so in einem Ökosystem irgendwo zu Hause sind und gibt es ein paar Hardcore-User, die irgendwie in allen Ökosystemen traden oder aktiv sind, aber so entweder gibt ja irgendwie die ganzen Maxis oder du bist halt irgendwie in der Ethereum-Welt groß geworden oder in der Solana-Welt und so weiter. Und ihr hattet euch damals dafür dann entschieden, das erste Produkt im Solana-basiert zu bauen. Ne? Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, wie da so euer Reasoning dahinter war. War Ethereum euch aus einer Retail-Sicht zu teuer, also jetzt für die Transaktionskosten? War es zu kompetitiv mit irgendwie einem Spieler wie MetaMask und ein paar anderen? So was war da so euer Reasoning, um dann zu sagen, okay, wir glauben, dass wir irgendwie im Solana-Ökosystem ein gutes Setup haben, um mal loszulegen mit dem ersten Produkt?
Ja, also Solana ist einfach ein super spannendes Ökosystem gewesen für uns auch immer noch, weil es einfach für Retail gemacht ist. Es ist sehr schnell, es ist super günstig und mittlerweile auch sehr zuverlässig. Es war lange auch ein Problem mit Solana, dass die Chain down war etc., aber es war halt einfach noch sehr, sehr früh in der Evolution von der Chain, aber wir finden das Ökosystem super spannend, vor allem auch für Finanzprodukte. Momentan sind halt sehr viele NFTs, die auf der Plattform gehandelt werden, aber per se mal ist eigentlich Solana gemacht, um ein Nasdaq on-Chain zu werden. Ja, das ist auch ein bisschen der Pitch, mit dem damals Anatoly Yakovenko, nämlich der Gründer, an VCs rangegangen ist. Der erste Slide war immer a Blockchain at Nasdaq Speed und genauso ist die eben auch gebaut worden. Und wir haben uns damals halt überlegt, okay, was machen wir? Ethereum, die L1 Ethereum Fees waren crazy, ja, also teilweise 10, 20, 30 Euro für eine Transaktion. Und das war auch ein bisschen die Zeit dieser NFT-Mints, wo teilweise die Chain nicht nutzbar war. Also sozusagen eigentlich auch fast down, weil wenn man dann irgendwie für eine normale Transaktion ein paar hundert Euro bezahlt, war die eigentlich für Retail nicht nutzbar. Und dann haben wir gesagt, okay, so geht's nicht. Die Scaling-Lösungen, die L2s, die ja jetzt sehr, sehr im Kommen sind. Man sagt ja auch, dass dieses Jahr 2023 so ein bisschen der L2-Scaling-Summer beziehungsweise das Jahr dieser Lösungen wird oder auch schon ist. Das gab es damals noch nicht, ja, beziehungsweise die waren damals noch nicht besonders groß. Und wir wollten uns jetzt auch nicht auf eine einzige Scaling-Lösung fokussieren und haben gesagt, okay, Solana ist als wirklich als Layer-One-Chain für jeden nutzbar und auch jetzt schon und braucht gar keine Skalierungslösungen. Und deswegen haben wir da angefangen. Wir wussten immer, Multichain ist unsere Vision. Wir wollen Ethereum auf alle Fälle supporten. Das kommt jetzt auch bald, beziehungsweise sehr, sehr bald auf Ultimate. Ja, genau. Also
Alpha hier.
Ja, Alpha, genau. Also da sind wir nicht viele Wochen von entfernt. Vielleicht sogar noch sehr viel zeitnah. Und genau, das war damals aber schon ganz klar von uns auf Multichain ausgelegt, auch von der Architektur der Wallet. Aber wir haben uns halt für Solana als Launch entschieden, weil es damals sehr viel besser war.
Und würdest du die Entscheidung heute wieder so treffen, jetzt rückblickend? Jetzt auch vor der Entscheidung, dass ihr bald auch auf Ethereum launchen werdet. Wäre das etwas, was ihr genauso gemacht hättet heute?
Ja, ich würde es wieder so machen, weil Solana auch von der Komplexität, eine Wallet drauf zu bauen, natürlich ganz anders, es ist eine ganz andere Technik, als wenn ich jetzt eine EVM, also eine Ethereum kompatible Wallet baue. Wenn du eine hast, was wir jetzt gemacht haben, kannst du eigentlich die ganzen Scaling-Lösungen und auch andere Sachen hast du praktisch automatisch mit dabei. Solana ist eine andere Chain. Das heißt, wir hätten die sowieso separat bauen müssen und ich bin froh, dass wir es am Anfang gemacht haben und die Wallet somit halt kompatibel für alles gemacht haben. Und ja, wir haben da nicht viel verloren dadurch. Ich glaube, wir hätten uns sogar noch viel mehr auf Solana fokussieren können, aber für uns war das einfach wichtig, dass wir möglichst breit aufgestellt sind.
Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr, sag ich mal, so eine Art Neo-Broker langfristig seid, beziehungsweise eine App, wo Nutzer, obwohl es quasi eine dezentrale Wallet ist, das heißt, es ist non-custodial, also ihr verwahrt nicht irgendwie die Private Keys der Nutzer. Das heißt ja, dass man auch irgendwie so jede Menge Services anbieten muss, sei es irgendwie einen Savings-Account, sei es irgendwie eine Trading-Interface und so weiter, irgendwie Staking und vielleicht noch ein paar weitere Produkte. Jetzt habt ihr euch ja dazu entschieden, diese Dinge teilweise nicht selber zu bauen, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, sondern dass ihr gesagt habt, okay, wir sind so ein bisschen der Qualitätscheck, das Qualitätssiegel, all die Optionen, die wir den Nutzern in dieser App anbieten, die sind von uns irgendwie gecheckt und das sind so die besten Lösungen, die es ja dann für die einzelnen Produkte gibt. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, so ein bisschen, was jetzt so die Produkte sind, die ihr heute schon anbietet, was vielleicht noch demnächst kommt und auch so ein bisschen euer Auswahlprozess, wie ihr da vorgeht, weil das Krypto-Ökosystem explodiert ja förmlich und jetzt zum Beispiel irgendwie einen Staking-Anbieter oder eine irgendwie Liquid-Staking-Solution letztendlich auszuwählen, ist auch gar nicht so einfach manchmal.
Ja. Total. Also wir haben natürlich am Anfang überlegt, was bauen wir selber, was integrieren wir, und es gibt so viele gute Teams im DeFi-Bereich, dass wir gesagt haben, okay, wir integrieren, aber wir suchen sehr genau aus, was wir integrieren und was wir machen. Ich würde ganz gerne mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, so ein bisschen diese Neo-Broker versus Wallet, den Unterschied eigentlich mal erklären für Leute, die jetzt nicht so Wallet-Power-Nutzer sind. Also die heutigen Wallets, die zeigen mir eigentlich nur erstmal an, was habe ich für Tokens. Das kann man sich ein bisschen wie so eine Brieftasche vorstellen, wo meine Geldscheine drin sind. Ja. Das heißt, ich sehe im Endeffekt nur, was besitze ich Stand heute. Ja. Und was aber, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Broker anschaue, Robinhood zum Beispiel und eine Trade Republic, da sehe ich ja viel mehr. Ne. Ich sehe meine Portfolio-Historie, ich sehe, was gibt's alles im Markt, was kann man handeln. Ich sehe Charts zu den jeweiligen Aktien. Ich sehe dann auch Analysen. Ich sehe, ob ich gut oder schlecht abschneide, meine Profit and Loss für alle Positionen. Und das ist für eigentlich jemand, der normale Broker benutzt, ganz normal. Das will man. Ne? Also wenn ich irgendwie 1.000 Euro investiere, dann möchte ich auch sehen, okay, habe ich jetzt mehr oder weniger. So groteskerweise, wenn ich jetzt bei einer Wallet mache, mich dann mit einem Uniswap, zum Beispiel einem Exchange, connecte und dann dort einen Token kaufe, dann weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, zu welchem Preis habe ich den gekauft. Jedenfalls sehe ich das nicht in der Wallet. Ich sehe nicht, wie viel ist der wert. Ich sehe meine Portfolio-Historie nicht. Was eigentlich absurd ist, wenn man sich überlegt, wie was die Leute gewöhnt sind für Interfaces von sehr, sehr guten Finanz-Apps. Und da setzen wir eben an und sagen, okay, wir integrieren halt Services, sei es jetzt Price-Feeds oder DEX-Aggregatoren, also wirklich sozusagen die ganzen Exchanges aggregieren, dass ich den besten Preis bekomme, und eben auch Savings-Produkte, also DeFi-Protokolle und bieten so eine holistische Lösung an, sodass ich, wenn ich sage, ich will Zinsen verdienen, kann ich das machen. Ich will Staking machen, kann ich alles in der App machen. Ich will traden, ja, also ich will mir Charts anschauen und will darauf basierend eine Trading-Entscheidung treffen, kann ich das machen. Wenn ich dann einen Token gekauft habe, sehe ich, okay, was ist meine Cost-Base? Ja, wie viel, zu welchem Preis habe ich den gekauft? Wie viel ist er jetzt wert? Alles real-time und eben auch einen starken Fokus auf Trading, da werde ich gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber das ist so die Prämisse. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, wie eigentlich Wallets heutzutage funktionieren, weil die eigentlich eher so General-Purpose-Tools sind, viel auch für Entwickler, aber eben überhaupt nicht für den Retail-Kunden, der das als Investment-Produkt nutzen möchte. Und genau, was so den, ja.
Hm? Nur ganz kurz, meine Hypothese ist immer, weil ich nehme das ja auch wahr, meine Hypothese ist immer, dass die Krypto-Nutzer alle so betriebsblind über die Jahre geworden sind. Also ich habe halt irgendwie vor, weiß nicht wie viele Jahren mal angefangen mit MetaMask und ich nutze es immer noch und mir ist bewusst, dass es ein absolut schreckliches Tool ist, aus Security-Aspekten, aber auch aus UX-Aspekten, so ein paar hast du ja gerade aufgezählt, was für Features man da alles bauen könnte. Und irgendwie trotzdem nutzt man es. Und ich finde das immer dann erfrischend, wenn dann Leute so sich trotzdem hinsetzen und sagen, okay, warte mal, eigentlich der Standard, den wir irgendwie in Centralized Finance haben, der ist ein ganz anderer. Und eigentlich müssen wir den hier auch in die DeFi-Welt hieven. Ansonsten werden wir 90% der Nutzer, die nicht so betriebsblind sind, nicht abholen. Und ja. Ich finde das immer sehr schön zu sehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast auch.
Total. Ist aber erstaunlich komplex und schwierig. Also diese Sachen wegzuabstrahieren, die da passieren, also wenn ich einen Token kaufe, dann müssen erst Block-Confirmations durchgehen, dass ich den in meiner Wallet habe. Die meisten Leute wissen nicht, was ist eigentlich eine Block-Confirmation, wie lange dauert sowas. Die drücken kaufen und dann wollen sie das Ding, der Token erscheint und wollen auch sehen, zu welchem Preis. Alles nicht so trivial, wie man denkt, deswegen machen es nicht so viele. Und deswegen gibt es eigentlich auch, also man muss schon verstehen, wie man so ein Investment-Broker-Produkt baut, um das auch auf die DeFi-Welt ansetzen zu können. Und da haben wir halt vom Team Setup her wirklich extrem gute Leute. Also wir haben viele Leute von der Börse Stuttgart, von der Exchange, mit denen wir vorher schon gearbeitet haben, aber auch Leute, die bei Revolut gearbeitet haben. Von der Trade Republic sind viele bei uns. Und da haben wir einfach sehr viel Wissen, wie baut man eigentlich ein Consumer-Produkt, das intuitiv ist. Und man muss sich da auch selber immer wieder, wie du richtig sagst, Julius, zurückholen auf die normale Welt, weil es geht so schnell, dass man Sachen zu komplex macht und Wissen voraussetzt, dass es nicht da ist. Aber nur so geht's. Immer hinterfragen, okay, ist das jetzt intuitiv und verstehen die Leute das? Und vor allem, was sind auch die Risiken, die Leute eingehen? Sind die richtig dargestellt? Das ist uns vor allem auch sehr wichtig.
Und war das für euch schon immer die Produktvision, die ihr anvisiert habt? Oder ist das jetzt im Laufe der letzten Monate auch so gereift? Weil ich kann mich zumindest noch daran erinnern, auch in den ersten Mockups, die ihr dann veröffentlicht habt, dass ihr ja einerseits hervorgehoben habt, dass ihr die Kuratierung von DeFi-Protokollen gebt, um es möglichst sicher zu machen und anwenderfreundlich. Mhm. Auf der anderen Seite hattet ihr aber auch Portfolio-Trackers für NFT-Kollektionen und so weiter. Ist das jetzt dann quasi ein bisschen geschärft in eurer eigenen Vision? Oder genau, wie war eure Reise bis zu eurem heutigen Ansatz?
Ja, also am Anfang hatten wir uns ja eher auf passive Savings-Produkte fokussiert, rein vom Produkt her, und sehen aber einfach, dass momentan der Markt ist sehr, sehr ruhig darum. Ne? Also wenn man sich anschaut, was ich jetzt bei einer in den USA zum Beispiel in der Treasury kriege ich 3-4%, ja, und wenn ich jetzt in einem Top-Lending-Protokoll Aave Compound investiere, kriege ich nicht mehr. So, und da kann man eigentlich guten Gewissens nicht sagen, naja, nimm das ganze Risiko, das du hast mit dem Lending-Protokoll, obwohl die Risiken, wenn ich die Top-Protokolle nehme, relativ gering sind. Aber dann sagt der Endkunde doch, naja, dann leihe ich doch mein Geld lieber dem US-Staat, bevor ich das halt einem DeFi-Protokoll gebe, ja, also beziehungsweise überlasse. Und dann haben wir gesagt, okay, der Marktstand heute, vom Fokus her, wir gehen erstmal auf Trading, weil Trading und DEX, also wirklich Handeln von Token, auch noch wirklich extrem schwierig ist für Leute, die jetzt nicht wissen, wie, wo und wie benutze ich eigentlich diese ganzen dezentralen Exchanges. Und vor allem nach FTX haben wir gemerkt, unendlichen Zuspruch, weil die Leute gesagt haben, hey, ich verstehe endlich, warum ihr das macht. Ja, also davor warst du, ich kann noch zu Coinbase gehen und kann noch zu FTX gehen und Binance. Naja, aber so sicher sind halt da die Werte halt doch nicht, wie man denkt. Ja, und die Leute wollen eigentlich direkt von ihrer Wallet handeln, aber die wollen halt doch dann die gleiche Nutzererfahrungen haben, wie sie eben bei ihren Centralized Exchanges haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, der Markt, wir haben so einen Zuspruch, was diesen Teil unseres Produktes angeht, wir fokussieren uns erstmal darauf, haben aber als Vision trotzdem im Blick, breite DeFi, ein Spektrum an DeFi-Produkten anzubieten. Aber erstmal das Trading perfekt zu machen, braucht schon sehr viel Fokus und das machen wir jetzt erstmal.
zwei Sachen, die ich da spannend finde. Zum einen, du hast das gerade schon angesprochen, dass ja, dass eigentlich diese Trading-Interfaces noch gar nicht so zur Verfügung stehen. Eine weitere Sache, die mir da gekommen ist, ihr seid ja mobile, ne? Also ihr setzt ja voll auf die App. Wenn ich mir so meine eigene Historie anschaue, aber ich glaube auch die von vielen Kryptonutzern, das findet im Browser statt zum Großteil. Und das finde ich auch sehr spannend, dass ihr das einen Schritt weiter denkt, weil wenn man sich so wieder außerhalb der Kryptowelt das anschaut, hat Mobile ja in ganz, ganz vielen Bereichen gewonnen. Ne? Auch im Trading, wenn du dir so ein Robinhood, Revolut und ohne andere anschaust, da sind auch Leute super aktiv. Das finde ich sehr spannend. Vielleicht, wenn du da nochmal kurz gleich was sagen kannst, so wie muss man das neu denken? Und wenn wir dann über Wallets sprechen, dann, ich glaube, ein Bild, was sehr viele Leute, die irgendwie schon mal in der Kryptowelt aktiv waren, im Kopf haben, ist immer dieses, ich gehe auf irgendeine dezentrale App und dann muss ich Connect Wallet klicken und dann kommen da so Symbole, da ist der Fuchs von Metamask und so weiter und dann muss ich mich connecten. Ist das euer Ziel, da irgendwann auch sehr präsent aufzutauchen oder sagt ihr, nee, wir wollen das schon primär bei uns in der App machen. Ja? Also wir integrieren Produkte mehr, als dass wir sagen, okay, wir sind die Wallet, die du dann nutzt, um irgendwie, weiß ich nicht, auf GMX irgendwie aktiv zu sein oder sonst wo. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, so ein bisschen.
Ja. Also erstmal zu dem Mobile-Teil. Also Mobile, wenn ich mir das anschaue, finde ich auch grotesk, gesagt, das Wort ist schon mehrfach, dass die meisten sich auf diese Browser-Extensions fokussieren, weil der User vor allem in dem 24/7 Kryptomarkt, der rund um die Uhr offen ist, man sitzt halt nicht die ganze Zeit vorm Rechner. Viele haben dann doch einen normalen Job und machen das nicht Fulltime. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie auf meinem Firmenrechner irgendwelche Browser-Extensions installieren kann. Das ist teilweise einfach gar nicht erlaubt. Und die Leute wollen das auf dem Handy haben. Ne? Also das heißt, die meisten guten Wallets, die machen auch Mobile-Produkte, aber es ist halt auch nur auch und nicht Mobile-First. Ja? Und wenn man sich anschaut, die meisten sehr großen Retail-fokussierten Broker, die es eben gibt, die sind eben Mobile-First und machen dann auch eine Web-Version. Aber sich immer die Web-Version anschaut von den Brokern, die sind einfach nicht die Kernprodukte. Ja. Und wir sehen auch Mobile einfach als die Zukunft. In dem Bereich muss es auch sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das zuerst, schließen aber jetzt nicht aus, eine Browser-Extension mal als Companion zum Beispiel zu machen. Da müssen jetzt nicht unbedingt die Keys drin liegen, also die meine Private Keys. Das ist auch ein bisschen ein Sicherheitsrisiko, die lokal auf meinem Chrome-Speicher zu haben, würde ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, ist aber Stand heute der Standard. Und ja, also deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns voll auf den Mobile-Bereich. Ist natürlich immer ein bisschen Risiko mit Gatekeepern wie Apple und Google. Wir halten uns da voll an die Regularien, aber natürlich ist man jetzt nicht so frei, wie wenn man eine Browser-Extension macht. Was aber eigentlich auch gut ist, weil es eigentlich schon im Sinne von Consumer Protection gedacht ist, weil so Browser-Extensions, ja, ist halt nicht unbedingt das sicherste Produkt. Also erstmal dazu, dass Mobile First ist unser Fokus und wird er auch bleiben. Android kommt auch sehr bald raus. Wir sind eigentlich fertig mit der Entwicklung. Gerade im Beta-Test hat angefangen und ja, ist, glaube ich, das most requested, in Anführungsstrichen, Feature gewesen, dass wir auf Android sind. Und was jetzt angeht, wollen wir präsent sein in Wallet Connect, was du ansprachst. Das ist, wenn ich jetzt auf Connect Wallet drücke und dann sieht man da die jeweiligen Wallets. Antwort ist ja, definitiv, aber es ist nicht unser Fokus. Also wenn wir eine große Nutzerzahl haben, die uns auf Mobile nutzt und eine starke Marke aufgebaut haben, dann werden wir natürlich auch schauen, dass wir auf den jeweiligen Protokollen halt auch präsent sind als der Erste, der dann kommt. Wir sind aber auch kompatibel mit allen Geschichten. Bauen wir auch gerade daran, dass du deine existierenden Metamask, Phantom und Co-Wallets auch innerhalb von Ultimate nutzen kannst. Ne? Also auch ein bisschen Alpha hier, das kommt relativ zügig. Das heißt, ich kann mich dann sozusagen mit meinem Metamask auf Ultimate einloggen und kann meine Wallet, die ich auf Metamask habe, auch bei uns nutzen, ohne dass die Keys bei uns liegen. Ziel ist einfach, hier den Leuten schnell zu zeigen, wie gut eigentlich unser Produkt ist. Und dann die Idee ist, dass die Leute natürlich komplett umziehen, müssen sie aber nicht.
Ich finde diesen Gesprächspunkt gerade einen sehr, sehr guten Anlass, um mal so ein bisschen rauszuzoomen und mal den Gründer oder den Unternehmer an dir zu fragen, wie du generell auch das Thema quasi langfristig die richtigen Dinge tun versus und sich auch Zeit lassen, die richtigen Sachen zu bauen, versus jetzt sehr kurzfristig Traction zu erhöhen und vielleicht auch eher opportunistischer den Gelegenheiten irgendwie nacheifern. Wie da so dein Reasoning in dem Trade-off aussieht, weil Solana ist erstmal vom DeFi-Ökosystem ja schon, also ja, die Vision Nasdaq als Blockchain, auf der anderen Seite halt wesentlich unausgereifter als Ethereum und auf der anderen Seite hat Julius gerade richtig gesagt, dass die meisten Nutzer noch über Desktop mit Krypto interagieren und weniger mit Mobile und bei beiden quasi Entscheidungen schwimmt ihr so ein bisschen gegen den Strom. Jetzt habt ihr auch gut Geld aufgenommen, das heißt, ihr seid auch ganz gut durchfinanziert und so. Nichtsdestotrotz seid ihr immer noch in einer Phase, wo ihr sehr früh eigentlich auch Validierungen vornehmen wollt und Traction zeigen wollt. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen als Unternehmer, als Gründer? Wie denkst du über diese Frage nach, speziell auch im Krypto selbst, was ja auch eher eine sehr quasi langfristig angesetzte Angelegenheit ist?
Super spannende Frage. Also denke ich sehr viel selber drüber nach. Also man geht natürlich schnell und sagt, okay, ja, wir brauchen jetzt möglichst kurzfristig Nutzer und was können wir machen, dass wir möglichst schnell Traktion generieren. Das Gute ist, wir haben Investoren, die auch langfristig, die erstmal an die langfristige Vision, die wir ihnen gepitcht haben, glauben und sagen, okay, das Thema muss an die breite Masse und braucht man auch ein bisschen längeren Atem, was es angeht. Wir brauchen natürlich jetzt extrem kurzfristig sehr hohe Nutzerzahlen. Was uns allerdings schon wichtig ist, ist, dass die Leute, die uns nutzen, uns sehr viel nutzen. Ja, also, dass wir einfach merken, hey, wir haben Product-Market-Fit in einem gewissen Ökosystem an Nutzern. Sei es jetzt mal Leute, die meinetwegen sagen, hey, ich war vorher auf FTX, möchte aber jetzt gar nicht mehr auf Centralized Exchanges handeln. Ich möchte das über eine Wallet machen. Wo mache ich das? Ideal ist Ultimate die Antwort. Ja, und wenn wir jetzt da schon eine ordentliche Nutzerzahl haben, die in dem Bereich uns nutzt, das muss jetzt aber nicht extrem groß sein, dann freue ich mich schon, weil ich merke, hey, dass wir bauen genau das richtige Produkt. Und dann in die breite Masse zu gehen und zu sagen, wir bieten mehr Features an und bieten auch weitere Liefer-Integrationen an und vielleicht noch Retail-freundlicher zu werden, das ist definitiv unsere Vision. Aber man kann einfach nicht mit dem Produkt am Markt gehen und sagen, wir bedienen jeden. Ja, ich sage immer, dieses General-Purpose-Wallet, das hast du eigentlich keine Chance mehr. Also klar, MetaMask ist kein besonders gutes Produkt, ne? Aber sie haben eine sehr, sehr gute Brand, was Bekanntheitsgrad angeht. Ja, und in dem Bereich, wenn ich jetzt ein neuer Nutzer bin und sage, hey, ich möchte mich mit irgendeinem DeFi-Protokoll verbinden, ja, dann gehe ich eh schon in gewisser Weise Risiko ein, weil ich dieses Protokoll irgendwo muss ich dem trauen, ja, wenn ich jetzt nicht den Code verstehe. Und dann sage ich, hier möchte ich jetzt auch noch Wallet-Risiko nehmen und nehme jetzt irgendein neues Wallet, das ich nicht kenne. Nee, dann nehme ich lieber MetaMask, weil, na, kennt jeder und im Endeffekt gibt es schon eine Weile. Dann es gibt einen sogenannten Lindy-Effekt, desto länger ein Protokoll und ein Brand am Markt ist und es nicht gehackt wurde, desto sicherer ist es, ne, in den Augen der Nutzer. So, also wir gehen jetzt nicht direkt Head-to-Head mit einem MetaMask, sondern eher sagen, wir fokussieren uns auf eine neue Kundengruppe oder auf eine existierende Kundengruppe, die uns halt für einen ganz spezifischen Use-Case nutzt. Und wenn ich da Adoption finde, bin ich sehr happy. So, was aber natürlich langfristig die Vision ist, wir können uns jetzt nicht auf einen Nischenmarkt fokussieren, wollen wir auch nicht. Da muss immer die große Vision sein, wirklich einen Retail-Kunden zu bekommen, der Stand heute moderne Produkte, moderne Broker nutzt. Da wollen wir hin. Ja.
Wie, das geht jetzt vielleicht schon so ein bisschen das noch weitergedacht. Wenn man sich das Wallet-Ökosystem heute anschaut, dann ist das zum einen, glaube ich, stark im Wandel. Es kommen viele, viele neue Ideen. Es kommen Leute wie ihr, die Sachen auch komplett neu denken und weiterdenken. Und gleichzeitig wächst ja das Krypto-Ökosystem auch. Es gibt irgendwie jetzt neue Layer-2-Ökosysteme. Wir nehmen hier Mitte, Anfang Februar auf. Ich hatte jetzt die Woche bei dieser Starknet-Konferenz gesehen, dass Argent, das halt so die Wallet im Starknet-Ökosystem sein möchte, da ein großes Update pusht. Und du siehst so ein bisschen, dass sich so einzelne Ökosysteme ihre eigenen Wallets da irgendwie zurechtlegen oder groß werden. Und gleichzeitig hast du aber auch noch die ganzen Neo-Broker, die ja auch immer stärker Krypto-Services integrieren, quasi meistens in einer Custodial Art und Weise, also nicht non-Custodial, aber trotzdem werden die dort aktiv. Und ich frage mich da so ein bisschen, ist das nicht ein Overload auch irgendwo für die Nutzer, die sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie einfach ein bisschen kryptoaktiv sein teilweise vielleicht schon mit Vorerfahrung, manche kommen ganz neu in den Space rein und am Ende des Tages ist er dann irgendwie wieder top of mind und irgendwie die Brand und auch aufzubauen, die irgendwie Sicherheit ausstrahlt, die irgendwie Vertrauenswürdigkeit und ein tolles Interface verkauft, ist das, glaube ich, unglaublich wichtig und fast vielleicht sogar wichtiger als jetzt irgendwie technisch noch ausgefuchster zu sein als irgendwie vielleicht ein, zwei andere Wallets. Würdest du dem zustimmen und wie siehst du so ganz high level dieses Wallet-Ökosystem im Wandel? Vielleicht noch als Stichwort Wallet Wars ist irgendwie was man jetzt auch schon öfters gehört hat im Zuge von irgendwelchen Predictions für 2023. Da sollte sagen, okay, genau dieser Effekt, es gibt immer mehr Wallets, die Nutzerbase im Crypto-Space explodiert gerade nicht. Das heißt, es wird irgendwie kompetitiver werden und muss da auch schauen, wo man bleibt am Ende des Tages. Wie würdest du das einordnen?
Ja, also ich sehe Wallet Wars absolut als Thema dieses Jahr, auch letztes Jahr eigentlich schon. Und die meisten Wallets machen eigentlich das Gleiche. Und ich glaube eben nicht an den Fakt, dass jetzt irgendwie du aus dir 10 General Purpose Wallets eins raussuchst und dann machen die alle das Gleiche. Ich glaube, da wird es in dem vor allem ökosystemspezifischen Wallet wird es ein oder zwei geben, die da stark sind. Ne? Bei Solana ist Phantom momentan der Winner. Die haben auch praktisch 100% Market Share. Das heißt, jeder, der auf Solana aktiv ist hat ein Phantom Wallet. Ja? MetaMask ist das Pendant dazu auf Ethereum. Starknet, Argent versucht hier sehr stark sich zu positionieren, das stimmt, ja. Und für die Layer 2s, also diese Skalierungslösungen, gibt es jetzt keine dedizierten Wallets, da ist wahrscheinlich auch MetaMask momentan der Gewinner, ja. Und dann gibt es halt ein ohne Ende Wallets, die halt irgendwie mit, sag ich mal, Nischen-Features versuchen zu sagen, ja, wir sind hier ein bisschen sicherer und wir machen das mehr. Reicht aber bei den meisten einfach nicht, dass du das als dein Kern-Wallet übernimmst. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen uns vom Feature-Set her fokussieren auf eben nicht General-Purpose, sondern fully fokussiert auf den Bereich Trading und Finanzprodukte. Ja. Und da brauchst du sehr, sehr viel mehr als das, was Stand heute die MetaMask und Co. eigentlich anbieten, wie ich vorher schon gesagt habe. Und das wird ist derzeit unser Fokus und wird der auch sein, weil wir einfach sehen, allein die Themen zu bauen, Stichwort Real-Time-Data, Candlestick-Charts, die wir jetzt letzte Woche gelauncht haben, Bridging across Ökosystemen, das ist alles nativ funktioniert. Die meisten von diesen Sachen brauchst du wirklich nur, wenn du Krypto als Trading- und Anlageprodukt verwendest. Und dann glaube ich aber auch, wenn sich halt Wallet-Winners rauskristallisieren im Bereich NFTs, im Bereich Gaming. Es gibt noch kein starkes Gaming-Wallet, glaube ich, dass da ein, zwei Anbieter, also ich habe gehört, einige arbeiten dran. Und das geht dann für mich eher in den Bereich Social Network. Ja? Also wenn man sich mal anschaut, wie sind eigentlich so die Gaming-Produkte gewachsen, ne? Twitch und Co. Der Twitch-Gründer hat ja auch tatsächlich einen eigenen Magic Eden-Competitor gelauncht. Also
stimmt, ja.
NFT-Exchange. Und mir fällt Fractal, glaube ich, heißt der. Genau, Fractal. Und ich glaube, da werden wir einiges sehen im Gaming-Bereich, dass sich diesen Community-Aspekt noch viel stärker vertieft. Dann auch audiovisuelle NFTs, ne? Also ein bisschen so Spotify als Wallet für Music-NFTs. Wir sind einfach von der DNA als Firma voll auf Finanzprodukte fokussiert. Und da glauben wir auch, hat Krypto einen extrem starken Product-Market-Fit als Krypto selber. Nämlich Trading, Payments, Money Transfer, alles, was sozusagen Finanz-, Fintech, Super-Apps von heute bauen. Da, glaube ich, wird es eine sozusagen Fintech-Wallet-Super-App geben, die eben aber nicht sozusagen den breiten Markt für Wallet-Nutzer angeht, sondern wirklich den für Investmentprodukte. Und da wollen wir hin. Aber die Wallet Wars werden so weitergehen, was ich jetzt sehe. Ja.
Das ist ja dann vielleicht sogar fast eine philosophische Frage, weil Wallets ja also angefangen haben als, oder sinnbildlich auch so als Sinnbild der digitalen Identität einer Person. In meiner Wallet habe ich quasi meinen neuen digitalen Fußabdruck der Person, die ich eigentlich bin. Und wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, es wäre im Prinzip der Case, wenn man sagt, ich habe eine digitale Identität, dann ist es ja eher der Case für General Purpose Wallets, in der ich mit der Wallet kann ich quasi alles machen. Die andere Lesart, und so verstehe ich dich jetzt gerade eher, ist, wir haben verschiedenste digitale Identitäten, wir haben irgendwie die Finance-Identität und da will ich halt quasi schon eher eine Applikation fast schon haben, mit der ich quasi komplett in DeFi interagieren kann. Genauso wie ich im Social-Bereich ein eigenes Wallet haben werde, womit ich die ganzen Social Networks dann bedienen werde oder NFT-spezifische Wallets. Verstehe ich dich so richtig, dass du quasi langfristig dann auf einem 3-4-Jahres-Horizont halt wirklich diese starke Ausdifferenzierung für die einzelnen Kategorien siehst? Oder kann es trotzdem noch eine Ebene drüber vielleicht sogar ein General-Purpose-Wallet geben, was alle dann irgendwie zusammen kombiniert?
Ja, ich glaube, man darf jetzt Wallet und Wallet-Adresse nicht miteinander verwechseln. Also die Wallet-Adresse, die kann ich ja sozusagen in zig Wallets verwenden. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe die Wallet-Adresse, die man bei uns verwendet und da liegen dann auch meine Finance-Assets drauf und dann nutze ich uns für Trading und Finanzanlage. So, beziehungsweise um dann interessante Sachen zu finden, um zu investieren. Dann kann ich aber auch die gleiche Wallet-Adresse nehmen, auch mit der gleichen Seed-Phrase und wähle mich sozusagen in mein NFT-Gaming-Wallet ein. Habe die gleiche Identität, die darüber liegt, nämlich die Adresse, aber eben habe einen anderen Blick auf diese Wallet. Gefiltert sozusagen, was für NFTs habe ich, ne? Zu welchen Games gehören die, welche Leute kenne ich, die mit meiner Wallet-Adresse verbunden sind. Dann kann ich auch ein Identity-NFT in dieser Wallet drin liegen haben, ja, auf meiner Wallet, auf der Wallet-Adresse. die dann auch mit KYC versehen ist. Und das kann ich dann theoretisch auch in einer anderen Wallet drin haben, die ich für Themen nutze, die dann Securities und andere Produkte handelbar macht, die ich eben nur über den KYC-Layer aktivieren kann. Und dann kann ich so Themen auch nutzen in der dritten Wallet, die sozusagen meinen Creative Layer abbildet oder sogar das Social Network, ne, Lens-Protokoll wurde jetzt ja von dem Aave-Gründer gelauncht. Das kann theoretisch alles über die gleiche Wallet-Adresse laufen, weil es ist ja so eine Sache, die Adresse auch zu sichern, ne? Also die Private Keys zu sichern, dass sie einem die nicht abhanden gehen. Das ist ja immer ein bisschen Aufwand. Und deswegen glaube ich eher daran, dass es eine Adresse oder ein Bündel an Adressen gibt, aber eben, dass man über viele Wallets darauf zugreift, je nach Use Case. So war das gemeint.
Super spannend. Eine Frage, die ich mir gerade noch gestellt habe, die wir ja eigentlich auch immer in der Founder Series gerne fragen, so jetzt als Gründungsteam im Blockchain-Ökosystem unterwegs zu sein, ermöglicht einem natürlich auf der einen Seite sehr viel, weil man in so eine neue Welt reinbauen kann. Gleichzeitig, glaube ich, bringt das auch gewisse Hindernisse mit sich. Sei es jetzt irgendwie gute Entwickler zu finden. Es gibt einfach weniger Leute, die irgendwie Erfahrung haben mit, weiß nicht, Solidity oder jetzt in Solana ist das, glaube ich, eher so Rust-like. Sei es irgendwie regulatorisch und so weiter. Vielleicht kannst du da mal aus deiner Sicht ein, zwei Anekdoten teilen oder was sind so Sachen, über die ihr gestolpert seid, die du vielleicht nicht zuvor erwartet hättest.
Ja, also ich glaube, die Entwickler, die wir haben, sind sehr, sehr gut. Einmal vom Skill-Level, aber die sind auch enthusiastisch, was Krypto angeht. Und ich glaube, das Zweite ist einfach schwer zu finden, dass man Leute hat, hey, weil ich meine, Skill kann man sich immer in gewisser Weise aneignen. Man kann die Leute auch trainieren. Ich glaube, jetzt einen Solidity-Entwickler zu finden mit vielen Jahren Erfahrung ist grenzt an das Unmögliche. Sowohl was die Verfügbarkeit, aber auch die Bezahlbarkeit angeht. Das sei schon mal so gesagt. Aber auch dieses wirklich die Passion fürs Produkt und für den Markt in den Leuten zu finden. Das ist sehr schwierig, ne? Weil es natürlich jetzt immer noch ein gewisser Nischenmarkt ist. Vor allem, wenn man sich in dem Wallet-Bereich aufhält, im dezentralen Bereich, ist teilweise super komplex, da Produkte zu bauen und auch zu hintersteigen. Wir haben da, glaube ich, als Gründerteam einen sehr guten Job gemacht, einfach die Vision groß zu verkaufen und eben auch diese Retail, den Wunsch, das wirklich einfach zugänglich für Retail zu machen. Da kriegt man dann auch Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt an einem irgendwie super edgy Protokoll arbeiten wollen, das over-collateralized Lending oder under-collateralized Lending in bestimmten Tranchen auf Uniswap anbietet. Das ist so ein Punkt, wo man einfach sagt, okay, das wird dann schwierig, einem Entwickler sozusagen zu verkaufen, der es einfach nicht versteht, was vielleicht sozusagen das Produkt ist, weil es einfach auch hochkomplex ist. Aber wir bauen eigentlich augenscheinlich ein relativ einfaches Produkt, was under the hood ist, es ist doch sehr, sehr komplex. Aber von so der Pitchability nach außen ist es eigentlich ein sehr, 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 sehr cooles Produkt, wo man auch gerne für arbeitet. Und da haben wir als Team einfach echt drauf geachtet, dass wir da einen starken Zusammenhalt schaffen und auch eine starke Identität mit dieser Brand. Ja, vielleicht noch ein anderer Punkt, ich weiß nicht, was so speziell, so sozusagen der spezielle Case von einem Krypto-Gründer angeht, falls ich dich auch schon so richtig verstanden habe. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die neben der Findung von Talent halt teilweise echt schwierig ist. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, wie transparent der Markt ist, ne? Also man muss ja extrem nah am Kunden oder am User arbeiten, also auf Twitter super aktiv sein, diese enge Verbindung mit der Community. Das hat man eigentlich in anderen Branchen nicht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Consumer-Produkt arbeitet oder auch ein Fintech baut, dass man wirklich eng mit Endkunden kommuniziert. Das sehe ich jetzt bei anderen Gründern nicht. Irgendwie, wenn man sich den Vlad von Robinhood anschaut, der ist jetzt nicht irgendwie auf Krypto unterwegs, auf Twitter unterwegs und spricht mit einzelnen Usern. Das sieht man komplett anders im Kryptobereich. Sowohl sehr erfolgreiche Protokollgründer als auch Walletgründer arbeiten sehr, sehr nah am Nutzer. Und das macht mir auch total Spaß, ne? Weil man auch wirklich merkt, hey, wir sind noch eine kleine Community, aber man kann wirklich sehr, sehr im engen Austausch da zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich auch so eine Sache, also sehr transparent, die Leute sind sehr privacy-sensitiv. Das schränkt natürlich auch extrem ein, was man auf Analytics-Ebene machen kann als Produkt, weil die Leute einfach gewisse Sachen nicht wollen, ne? Und gewisse Transparenz nicht wollen. Aber wenn man das weiß, kann man da gut drum rumbauen.
Ja, spannend. Jetzt hast du zwei Aspekte angesprochen, die glaube ich, so ein bisschen auch Hand in Hand gehen. Zum einen Seite euer Team, das ihr jetzt aufgebaut habt, und dieses Thema Community und irgendwie auch mit der Community mitzuwachsen, weil sie einfach ein fester Bestandteil von Krypto-Produkten oftmals ist. Ich habe bei euch, verfolgt das ja auch so ein bisschen, ich habe das bei euch auch das Gefühl, auch wenn ich jetzt so über Twitter schaue, dass euer Team auch so ein bisschen so die Core-Community schon mal darstellt. Also die Leute sind irgendwie alle, glaube ich, sehr oder wirken auf jeden Fall sehr aligned. Also entweder sind sie das wirklich oder ihr habt einen sehr, sehr guten Job gemacht, sag ich mal, wie man sich auf Twitter zu geben hat. Das ist was man nicht so häufig sieht, finde ich. Und wirklich auch diese Brand und die Werte nach außen tragen, und was ich immer als extrem wichtig ansehe und auch irgendwo erfolgsversprechend, weil ich glaube, dass so deine besten Ambassador können irgendwie nur deine Mitarbeiter sein, und das jetzt, wenn das nicht nur die eine Person ist, die irgendwie für Community verantwortlich ist, und wenn das auch die Entwickler sind, dann ist das schon ein ziemlich starkes Zeichen. Und ich habe das ja auch auf ein paar Konferenzen gesehen, wo ihr eure Sticker oder eure Sonnenbrillen verteilt. Das hat schon Hand und Fuß alles. Wie siehst du das?
Yes. Es heißt ja immer, do things that don't scale. Das skaliert natürlich überhaupt nicht, ja. Aber es macht einfach Riesenspaß, ne. Also, dass das Team sich sehr, sehr eng verbunden fühlt mit der Community. Wir machen das auch immer intern, dass wir einfach auch Slack-Kanäle haben, wo wir super spannende Twitter-Sachen und Memes posten und aber auch ein bisschen diese Krypto-Kultur auch leben. Was ich eben schon gesagt habe, ist halt super wichtig, dass wir halt da dass die Leute hier sagen, hey, macht Spaß, da ein Produkt zu bauen, und wir mögen das Team und die Gründer, sondern dass sie auch den Space halt irgendwie einfach geil finden, ne? Und weil nur so funktioniert's und nur so kommen gute Ideen rein, und so ist eigentlich jeder von unseren Mitarbeitern einmal ein gewisser Brand Ambassador, aber bringt auch einfach coole Ideen mit rein. Hey, ich habe das und das gesehen, lass uns das doch anschauen. Das ist dieser Open Source Gedanke und das gemeinsame Entwickeln an dem ganzen Space, das kommt dann noch viel mehr zum Schlagen, weil eben alle Entwickler da so aktiv sind. Momentan sind wir 32 Leute, da geht das noch. Ja, wenn wir natürlich dann sehr viel mehr werden, wird es schwierig, da sozusagen den Überblick, den Zusammenhalt zu wahren. Aber das ist jetzt eine sehr, sehr eine dankbare Größe als Unternehmen, weil wir uns alle super gut kennen und da einfach, der Zusammenhalt ist sehr stark.
Ja, ihr habt, glaube ich, mit dem Henry, heißt er, oder? Euren Head of Memes gefühlt, der wirklich sehr, sehr starkes Meme-Game aufbaut. Ja. Ihr habt ja einen absolut richtigen Mann. Ich habe jetzt aber auch gesehen, dass du in den letzten Wochen halt eine stärkere Präsenz auch aufbaust auf Twitter, sehr viele Threads schreibst. Ich glaube auch so ein Stück weit die generelle Niedergeschlagenheit im Solana-Ökosystem genutzt hast, um so ein bisschen auch Optimismus zu verbreiten, um zu erklären, hey, warum hat Solana in Zukunft, warum glaubt ihr an Solana? Zeitgleich habe ich auch gesehen, dass ihr den Bonk-Hype, den Meme-Coin, der jetzt in Anfang Januar sehr stark irgendwie nach oben geschossen ist, dass ihr das auch mitgenommen habt und irgendwie sehr, sehr viel da auch Welle gemacht habt rund um diesen Hype. Kannst du mal so verraten, so vielleicht als Tipp für andere Gründer, die in dem Space House bauen wollen, was funktioniert da so am besten? Also was hat so den besten Return on Investment deiner Zeit? Sind es die Threads? Sind es die Hackathons, die ihr veranstaltet? Sind es die Memes eurer Mitarbeiter? Was wirkt am besten?
Ja, also Content ist immer gut. Wir haben am Anfang viel Content geschrieben für Blogs, also für Blogposts selber. Das hat gar nicht so viel gebracht, ne? Also erstaunlich. Wir haben lange unseren Blog kuratiert und wirklich Deep Research Pieces geschrieben. Aber was da wirklich funktioniert, ist Twitter Threads. Der Twitter-Algorithmus ist immer so ein bisschen undurchsichtig, was man wirklich machen kann, um da Reach zu bekommen. Aber zum Beispiel bei meinem letzten Thread über Solana habe ich irgendwie 70.000 Impressions bekommen auf meinen Thread, was sehr viel ist, dafür, dass ich gar nicht so viel Follower auf Twitter habe. Da hat man einfach den Nerv getroffen. Also Solana ist ein sehr, sehr enges, sehr, sehr eng gebundenes Netzwerk an Leuten und Influencern. Und wenn man da einfach den Nerv trifft, dann verbreitet sich das extrem schnell. Also man muss da irgendwie ein bisschen teilweise auch clickbaity unterwegs sein, so ungern ich das eigentlich mache, aber es ist halt einfach so. Also sonst kommt man durch den Noise nicht durch. Also der Klassiker irgendwie 5 things I've learned from being a Solana Founder, ja, die Klicks, die kriegt man halt einfach. Und es funktioniert, aber es ist leider auch ein bisschen eine Entwicklung, die ich sehe auf Twitter und LinkedIn, das mir nicht gefällt, ne? Dass halt die Leute halt genau das versuchen und immer wieder machen, und dadurch wird es halt nicht mehr so high quality, wie es früher war, weil jeder dieses Engagement Farming halt ein bisschen für sich entdeckt hat. Nichtsdestotrotz funktioniert es. Also wir merken das enorm. Ne? Memes bringen erstaunlich nicht mehr so viel wie früher. Was viel bringt, sind Videos. Was wir auch viel gemacht haben, sind diese einfach zusammengeschnittenen Hollywood-Movie-Snippets. Und dann kommt da unser Logo drauf im Video. Super einfach zu machen. Da gibt's Tools dafür. Das zieht einfach enorm, ne? Weil die Leute halt einfach, das wird geshared und kommentiert vor allem, was wiederum Reach bringt. Und was wir auch gemerkt haben, also wir haben überlegt, okay, bauen wir jetzt unseren eigenen Twitter Corporate, in Anführungsstrichen, Kanal auf oder die Founders. Und Founders funktioniert einfach besser, weil wenn man gerade, wenn man irgendwie Opinionated Pieces rausbringt, will ich nicht mit irgendeinem Corporate Twitter Account kommunizieren, sondern eher mit dem Founder oder mit einem Employee oder mit einem Teammember. Das macht mehr Spaß, weil man das Gefühl hat, okay, man kommt da in den Diskurs. Und das machen eben die meisten mittlerweile so. Und haben wir jetzt auch verstärkt Fokus drauf gelegt.
Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Also eine der Sachen, die ja im Krypto-Twitter-Space und wie du schon gesagt hast, Krypto lebt ja sehr stark auf Twitter, vor allem noch mehr in der DeFi-Trading-Ecke. Ich glaube, so NFT versuchen viele Leute ja auch auf LinkedIn den Influencer raushängen zu lassen. Habt ihr schon mal überlegt, da selber so Accounts zu irgendwie mit denen zusammenzuarbeiten oder die selber groß zu machen, weil was ich beobachtet habe, es gibt immer so Alpha-Accounts, die ja dann irgendwie ihre Trades der Woche da aufbreiten und gute Threads schreiben, gute Analysen teilweise machen und wenn die da mal eine Zeit lang irgendwie da oftmals richtig legen oder halt irgendwie die richtigen Coins promoten, da haben die ganz schnell mal irgendwie 20, 30, 40.000 Follower haben dann irgendwie ein großes Following. Habt ihr mal überlegt, irgendwie da mit Leuten zusammenzuarbeiten? Ich meine, das ist ja mal ein schmaler Grat zwischen irgendwie Investment-Advice und kann ja auch irgendwie dann mal scammy rüberkommen und halt irgendwie Qualität, gerade wenn wir jetzt irgendwie über eine Trader als Userbase sprechen, die ja auch einfach auch auf diese Tipps irgendwie angewiesen sind, um selber irgendwie mit neuen Investmenthypothesen auch aufzukommen.
Ja, also ganz spannender Grad, wie du schon richtig sagst. Also es ist halt ganz oft so gewesen in der Vergangenheit, dass die Leute, die im DeFi-Trading-Bereich schnell große Followings und auch viel Geld verdient haben, dass die Coin-Pumps gemacht haben. Ne? Also die haben sich im Endeffekt halt Low-Liquidity-Coins rausgesucht, haben dann irgendwie Telegram-Gruppen gehabt oder eben ihr Twitter-Following und gesagt, so, ja, aus dem Grund kaufe ich jetzt den Coin und in der klassischen Welt geht sowas gar nicht. Ne? Also kannst du sich sagen, hier, ich promote ein Produkt, wo ich selber eine Position drin halte, also ich muss es, entweder muss ich es super deutlich machen oder ich darf es gar nicht. Aber im DeFi-Bereich ist es schon, wird das ständig gemacht, ja. Und das ist halt so eine Sache, für uns ist Marke, also unsere Brand, das Allerwichtigste, kommt an Position 1, 2, 3, wenn ich irgendwie solche Kanäle evaluiere, weil das sehr kurzfristig gedacht ist, da halt Engagement darüber zu pushen. Was wir uns da tatsächlich schon mal überlegt haben, ist zu überlegen, ne, so ein bisschen Trading-Competitions zu machen oder selber mal zu überlegen, hey, wir nehmen uns mal einen kleinen Account und traden den nach oben und lassen sozusagen Leute dran teilhaben, aber wirklich transparent. Jetzt nicht so hier eine Person und die ist der Star-Trader und dann gehen massive Positionen im Markt und bewegen den Markt. Da halte ich nicht viel davon, weil es einfach auch nicht realistisch ist. Es kann von keinem nachgemacht werden und es ist einfach künstliche Inflation des Tokenpreises. Und da stehe ich überhaupt nicht dahinter. Also, aber diese Sachen funktionieren, ja, aber leider aus den falschen Gründen. Ne? Aber man kann das auch so machen, dass es eben funktioniert und den Leuten auch beibringt, hey, wie manage ich Risiko im Trading? Ja, also oder wie, was heißt Take Profit? Wie sollte man eigentlich den Life-Cycle von einem Trade planen? Ne? Also, dass ich vorher weiß, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus, wann nehme ich meine Profite mit? Das sind so Sachen, das kann man tatsächlich educational sehr, sehr gut über so einen Twitter-Account machen und darüber auch Engagement kriegen, aber eben nicht aus anderen Gründen.
Super jetzt, spannend.
Julius? Schieß Max. Schieß.
Ja, ich wollte mal so jetzt gerade die Ultimate-Ecke so ein bisschen verlassen und nochmal so deinen Blick aufs ganze Ökosystem versuchen zu zeichnen. Bist du selbst jetzt auch mit deiner Vergangenheit natürlich aus Finance und so, bist du da sehr stark jetzt in Anführungsstrichen ausschließlich im DeFi-Space unterwegs und guckst dir da die neuesten Entwicklungen an? Oder hast du auch quasi im Blick links und rechts die Centralized Social, Music, NFTs, hast du vorhin angesprochen, diese ganzen Themen? Verfolgst du die auch und was findest du da gerade so spannend, was beobachtest du?
Also ich fokussiere mich schon sehr stark auf den Finance-Teil, weil es ist so viel Innovation im Markt. Ich schaffe es nicht mal teilweise da Überblick zu bewahren, weil einfach so viele neue Sachen gelauncht werden. Die anderen Themen, ne, wie ich vorher ansprach, Lens-Protokoll, auch Mastodon kommt jetzt sehr stark als Netzwerk neben Twitter hoch, mit vielen Influencern, die dort drüber gehen. Music-NFTs, Sound-XYZ zum Beispiel, Gaming schaue ich mir sehr stark an, aber primär aus Interesse. Aber da jetzt einen Überblick zu behalten und zu sagen, hey, ich glaube, das Projekt wird gut, das wird gut, kann ich schwer machen, weil einfach da habe ich nicht den tief genugen Einblick auf der DeFi-Ebene, aber schon, ja, weil ich einfach da sage, okay, da muss ich Bescheid wissen und will es auch, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, was zum Beispiel Protokolle angeht oder L1s, also neue Blockchains, die wir anbinden. Und da schaue ich mir einige Sachen an. Also eine spannende Sache ist Say Network zum Beispiel, SEI. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal drüber gesprochen habt. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört in einem eurer Podcasts.
Aber noch nie so im Detail. Von daher gerne deinen Blick auf die Dinge.
Also ist halt eine Purpose-Built-Blockchain nur für Trading und also im Endeffekt für Exchanges. Ne? Also ist noch ziemlich jung, aber es ist ein gutes Team dahinter. Schauen wir uns an, aber heißt das nicht, dass wir die integrieren. Aber ich glaube, genauso wie ich bei Wallets an Spezialisierung glaube ich, da bei Blockchains auch dran. Sowohl jetzt bei Skalierungslösungen, also L2s oder eben neue Chains, die sich eben spezifisch auf Probleme fokussieren, dass man eben einen Order-Book-Exchange auf der Chain baut, was super komplex ist. Das ist mit solchen Sachen nun möglich. Und genau, also das sind so Sachen, wo ich schon sehr, sehr tief drin bin. Was jetzt neue Protokolle angeht, DeFi-Protokolle, ich glaube, schauen wir uns im Bereich NFTs einiges an, aber eben eher im Bereich NFT-Trading. Ja, weil ich glaube, NFTs werden heutzutage immer so ein bisschen, naja, ich kaufe es wegen der Kunst und wegen der Community, aber jetzt sind wir mal ehrlich, die meisten Leute kaufen NFTs, weil sie damit Geld machen wollen und flippen die und verkaufen die wieder. Und ich glaube, wir werden einige NFT-Trading-Plattformen sehen, wo die Leute im Endeffekt den Floor-Price, also im Endeffekt das, was der niedrigste, der günstigste NFT-Preis, also Floor-Price heißt das, ist ein bisschen schwer jetzt zu erklären in den nächsten Minuten, einfach handeln und kaufen, wie ein Token. Ja? Also im Endeffekt, ich trade in den NFT und mir ist eigentlich egal, was ich für einen besitze. Dadurch wird der NFT, der eigentlich non-fungible, also wo jeder anders ist, wird fast fungible, wird wiederum gleich, weil ich investiere nicht nur in den Floor-Price. Und ich glaube, NFT-Perps zum Beispiel, .xyz ist ein Produkt, wo ich einfach auf die Kurse der NFTs wetten kann. Ziemlich spannende Sachen, die da kommen.
Ganz, ganz großer Fan. Habe ich auch schon oft im Podcast erwähnt. Ja. Finde ich auch sehr spannend. Das ganze Thema, sag ich mal, den Finance-Layer oder Finance-Wrapper rum um NFTs, sei es jetzt irgendwie innovative Lending-Protokolle oder eben neue Trading-Interfaces, finde ich auch sehr spannend. Siehst du bestimmte Themen, weil ich glaube, was du vorhin schon erwähnt hast, was ich eigentlich ganz interessant finde, wenn Solana so als eigentlich ja, so ein Nasdaq-Chain, die eigentlich prädestiniert ist für irgendwie DeFi-Applikationen, jetzt aber gerade oder in letzter Zeit einen großen Boom irgendwie auf der NFT-Seite erlebt hat. Siehst du denn auch dort auf der DeFi-Seite irgendwie spannende Innovationen? Ich meine, klar, ein paar Projekte sind so ein bisschen, haben so ein bisschen schwierige Zeit, dadurch, dass irgendwie FTX und Alameda aus dem Markt raus sind. Gleichzeitig schafft das natürlich auch wieder Raum für irgendwie Innovationen und für neue Teams. Gibt es da irgendwie ein, zwei Sachen, die erwähnenswert sind?
Ja, also ich meine, im NFT-Bereich zum Beispiel Tensor.trade, T-E-N-S-O-R. Super spannend. Ich habe letzte Woche gesehen, es ist nur ein Team von 2 Entwicklern. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das Ding sieht super aus. Das Pendant dazu ist Blur.io auf Ethereum. Und die sind jetzt erst relativ gelauncht und machen eben genau das, was ich gerade meinte, fokussieren sich eher auf den Trading-Layer bei NFTs. Dann Firedancer ist ein neuer Validator-Client von Jump über Solana drüber, der sagt, die können damit bis zu 600.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Zum Vergleich, Nasdaq macht 500.000. Also wenn ich wirklich ein Orderbuch auf Nasdaq-Ebene bauen möchte, dann würde es mit Jump Fire dann möglich sein, sagen sie jedenfalls. Und das sind so 2 Sachen, die ich mir anschaue, wo ich einfach glaube, wenn das live geht, dann ist wirklich die Opportunity da, dass High-Performant-Finanzprotokolle wirklich auf Orderbook-Ebene launchen. Und dann gibt es natürlich die klassischen PERP, also Perpetuals Exchanges. Hier GMX hast du vorher schon angesprochen und DYDX, das Pendant dazu auf Solana, wäre Drift, wo jetzt die Version 2 gelauncht ist. Die hatten bei der Drift Version 1 ziemliche Probleme. Ich glaube, es war sogar ein Hack oder ein Exploit, besser gesagt, das darf man jetzt nicht verwechseln, wo ziemlich viel Kapital abgeflossen ist. Aber die V2 läuft anscheinend sehr stabil. Ja, habe ich mir jetzt aber noch nicht vertieft angeschaut, aber nur gesehen, dass da relativ viel Interesse drauf geht.
Da kann man jetzt vielleicht auch ganz gut nochmal den Bogen schlagen zu Unstoppable Finance. Also wir haben jetzt sehr viel über Ultimate gesprochen und eurem Wallet-Produkt. Unstoppable Finance ist ja nochmal die Company drüber. Ihr habt anfangs gesagt, Ultimate ist euer erstes Produkt. Hat sich das jetzt so von der Denke her ein bisschen verändert, dass ihr sagt, das ist unser erstes und einziges Produkt, weil Wallets ist halt so riesig, da werden wir die nächsten Dekaden dran bauen können? Oder sagt ihr, ey, wir sehen so viele spannende Entwicklungen im DeFi-Bereich, unsere Vision ist auch da auf Protokollebene neue Lösungen zu bauen und die ganzen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, da werden wir dann auch euch vielleicht in den nächsten Jahren irgendwo auch vermuten oder plant ihr da was?
Ja, denke ich ja. Also sagen wir so, jetzt fokussieren wir uns auf die Wallet, weil das der Zugangspunkt ist und dann auch die Liquidität für Produkte, die wir vielleicht auch noch launchen werden. Ne? Also wenn ich jetzt ein Protokoll ins Leere launche, ohne große Liquidität dazu, ist es nicht besonders spannend. Aber wenn ich jetzt eine große Anzahl an Investoren und Trader mitbringe, dann aber etwas launche, was etwas signifikant besser macht oder ein Problem ist, das wir selber haben, und da gibt es einige, dann kann es schon hochspannend sein. Aber wir sehen halt, jetzt erstmal so viel Opportunity im Wallet-Bereich, dass wir einfach sagen, hey, wir bauen dort erstmal aus. Aber wir haben schon einige Sachen in der Schublade, die potenziell ganz interessant sein könnten, die dann unter der Unstoppable Finance launchen.
Eine Frage, die ich da natürlich anschließen muss, ist die Frage nach irgendwie etwaigen Tokens, die dann irgendwann mal kommen könnten, wenn man Protokolle launcht, weil Protokolle, dezentrale Protokolle in der Regel durch irgendwie oder durch Governance-Tokens oftmals bestimmt werden. Ist das irgendwie was, was ihr heute schon ausschließt, weil das ist ja auch eine rechtliche Sache, da muss man sich ja irgendwie dann entsprechend irgendwie schon von der Gesellschaftsstruktur drauf auslegen. Oder lasst ihr euch da auch alle Türen offen und sagt, okay, wenn das irgendwie Sinn macht, weil das ist ja auch was wir, glaube ich, im letzten Jahr gelernt haben. Nicht jedes Protokoll braucht einen Token, ist es nicht immer sinnvoll, aber es gibt gewisse Cases, wo es durchaus sinnvoll ist. Habt ihr da irgendwie, hast du da persönlich schon mal drüber nachgedacht?
Ja, wir denken da viel drüber nach. Ich meine, die Sache ist nur, die meisten Tokenpreise, die man sich anschaut, es geht ganz kurz nach oben, Spike, und dann dumpen die Token, und zwar für einen relativ langen Zeitraum. Bei den meisten läuft das so, und die einfach nicht gut, keine entweder guten Tokenomics haben oder das Produkt nicht durchdacht ist, kein stark genuger Demand da ist, oder es sind dann doch Securities. Und das ist einfach, wenn man sich wieder auch anschaut, was unser Fokus ist, nämlich Marke aufbauen, wäre es ein echtes Problem. Wenn wir jetzt sagen, wir bringen Token raus und die Leute, die verbinden uns den Tokenpreis mit wie gut das Produkt ist oder wie gut das Team ist oder wie gut die Marke ist, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Ne? Und deswegen eher kein Token, aber dafür starke Marke. Wenn wir einen Token machen oder in dem Bereich uns das überlegen, dann muss das Hand und Fuß haben, sowohl auf rechtlicher Seite, aber es muss auch sinnhaft sein, das Ding zu launchen. Ganz viele bringen einfach einen Token raus, schneller Money Grab und dann weg damit. Ja. Und das ist leider Usus im Markt und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall machen. Und gerade für einen Wallet ist es sowieso schwierig. Ne? Also es gibt jetzt Stand heute keine starken Wallet-Tokenomics-Beispiele. Man hat immer lange gehört, dass Metamask einen eigenen Token rausbringt, den Mask-Token. Bis jetzt kam noch nichts und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was jetzt da so der große Use Case dafür wäre bei denen. Wir haben uns schon ein paar Sachen überlegt, aber wie gesagt, es ist alles noch sehr, sehr early und wenn wir sowas machen, dann wird da noch ein bisschen Zeit ins Land gehen.
Ich glaube, wo man es gesehen hat, wenn ich mir jetzt auch so Celsius und Co., ich meine, das sind keine Wallets, aber die haben irgendwie auch Finanzprodukte an irgendeine Retail-User angeboten. Die haben das ja oftmals auch so Loyalty-Punkte-Systeme waren das ja letztendlich, die irgendwie dann versucht haben, über einen Token abzubilden. Das machen ja relativ viele, auch so Nexo und so weiter. Da frage ich mich, ob man das nicht auch irgendwie anders, zum Beispiel mit NFTs wie du da so den Design-Space siehst, weil das, glaube ich, ist ja vom Grundprinzip her schon so ein bisschen schon spannend und auch irgendwo proven, dass man sagt, okay, ich kann irgendwie meine treuen Nutzer darüber noch incentivieren, vielleicht irgendwie stärker aktiv zu sein, langfristig aktiv zu sein. Du hattest ganz eingangs mal angesprochen, dass ein Wallet aufzubauen noch super schwierig ist, weil ich sehr einfach mit meiner Adresse zur nächsten Wallet gehen kann. Also ich habe irgendwie wenig so diesen Mode, von dem man immer spricht, den man sich aufbauen kann. Das sind ja alles so Features, die man stärker einbauen kann, um sich so einen Mode irgendwo aufzubauen.
Ja, also ein spannendes Projekt ist zum Beispiel von DYDX, die Hedgies. Hedgies sind deren eigene NFTs super cool gemacht, also von der Art dahinter. Die haben auch Utility. Das fände ich für ein Wallet auch spannend, dass man sagt, man hat eine NFT-Kollektion, die auch Utility hat, die auch wirklich die Wallet enriched, ja, also wo ich mehr Value von der Wallet habe als ohne, ja. Aber wie gesagt, das ist super early. Wir haben uns das angeschaut. Bei DYDX finde ich es auch spannend. Aber hat natürlich auch ein paar Design Flaws. Die DYDX funktioniert primär über das Thema Affiliate, weil die, du kriegst einen Affiliate-Link und dann kriegst du Trading-Fee-Discounts, wenn du gewisse NFTs hast, etc. Die entwickeln dann teilweise auch eine Eigendynamik im Trading, was man auch schon gesehen hat, dass es dann gar nicht mehr um den NFT selber geht, sondern wirklich, das ist dann wie ein Token. Das ist ein bisschen ein Stichwort, was ich vorher nannte, dass dann sozusagen auf den NFT spekuliert wird. Passiert alles, ist auch super spannend, aber wie gesagt, alles, was wir machen in dem Bereich, muss halt einzahlen auf Marke und darf halt nicht irgendwie kurzfristig gedacht sein. Ne? Und wie gesagt, bei am meisten von diesen NFT-Kollektionen ist dann immer noch so, ist langfristig sehe ich das Problem, dass da nicht genug Demand dafür da ist und die auch nicht durchdacht genug sind. Aber wir haben auch ein paar Ideen, die wir uns anschauen. Und das finde ich eines der spannendsten Sachen. Also fast noch spannender als ein Token, ist sowas zu machen, ja.
Jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung für die Vorbereitung. Wir schließen gerne mal die Gespräche ab mit so einer kleinen Runde Rapid Fire, wo Max dir gleich ein paar Fragen stellen wird und du dir gerne also mit einer der beiden Optionen, die wir dir zur Auswahl geben, beantwortest, kurz und knapp. Mir ist aber gerade eine Sache aufgefallen, auf die ich jetzt fast schon ein bisschen stolz bin. Wir haben jetzt geschafft, eine Stunde mit dir zu sprechen als Gründer von Unstoppable Finance, von Ultimate, und wir haben nicht über das Thema Regulierung wirklich im Detail gesprochen, ne? Weil oftmals ist dein Co-Founder Peter ja unterwegs und macht da, das möchte ich hier auch noch mal erwähnen, wirklich einen unglaublichen Job, auch das Thema Regulierung in den Köpfen derjenigen, die Entscheidungen treffen, voranzutreiben, da die Leute zu educaten, wie man denn Krypto, wie man den DeFi richtig zu regulieren hat. Und das finde ich unglaublich stark, dass ihr euch auch da so engagiert. Ich finde es aber auch stark, dass wir es jetzt geschafft haben, jetzt noch mal eine ganz andere Seite, vielmehr auf Product Vision und so von dir zu hören. Von daher, ich glaube, dass allein das macht schon dieses Gespräch ein bisschen besonders. Aber genug der großen Worte. Max, schieß los.
Ja, vielleicht noch eine kurze Randbemerkung für all diejenigen, die sich trotzdem ganz stark für das Thema Regulatorik interessieren. Ich glaube, der Peter hat wirklich sehr, sehr viele Podcasts gemacht. Da einfach mal bei Spotify Peter Großkopf eingeben und dann findet ihr gefühlt 10 Podcasts, unter anderem zu dem Thema und auch weitere Hintergründe. Aber genau, stimme ich dir zu. Und jetzt let's go in die Rapid-Fire-Runde. 6 Fragen haben wir vorbereitet. Und genau, Max, sei so nett und gib uns jeweils eine schnelle Antwort drauf. Erste Frage. Bonk oder Doge?
Doge. Soll ich sagen, warum?
Okay, spannend. Ja, bitte. In dem Fall tatsächlich, ja.
Gut, ich glaube einfach, Doge hat ein extremes Following. Es gibt eine eigene Doge-Chain. Du hast natürlich den Elon Musk-Effekt dahinter. Und wenn man sich schon eine Meme-Coin aussucht, dann würde ich dann die mit dem größten Meme-Potenzial nehmen. Und naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Doge-Payments auf Twitter. Wo auch spekuliert wird, und ich glaube, das wäre ein Token-Multiplikator, den man sich noch nicht vorstellen kann.
Dann zweite Frage. Schnelles Wachstum durch Vampire-Attacks oder langsames organisches Wachstum?
Langsames organisches Wachstum. Vampire-Attacks immer schwierig. Sushi hat es erfolgreich gemacht mit Uniswap damals. Und hat auch was sehr Erstaunliches damit aufgebaut. Aber meistens funktioniert es entweder nicht oder ziemlicher Backfire von der Community, und die ist uns super wichtig. Deswegen auch wie vorher, Marke steht über kurzfristigen Wachstum.
Solanas Saga, also das angekündigte Smartphone von Solana. Hot or not?
Hot, weil ich glaube, gerade auch Solana, wenn man sich überlegt, wie stark dann doch der Apple Grip ist, was den App Store angeht, dann merkt man, und Google kann das ja genauso machen. Saga ist ja ein Android-Phone. Da hat man schon heute die Probleme noch nicht so wie bei Apple. Aber ich glaube, dass der ein dezentraler App Store auf einem Handy super, super spannend sein kann. Und das Device selber ist auch sehr slick. Also deswegen hot.
Hattest du schon in der Hand?
Ich habe es einmal in der Hand gehabt auf einer Konferenz, aber ich habe selber noch keins.
Okay, cool. DeFi oder NFTs?
DeFi. Nun möchte ich aber auch sagen, dass NFTs eigentlich DeFi sind. Es wird immer so ein bisschen als zwei Klassen gesagt. Also für mich ist NFT und NFT-Trading eigentlich eine Form von DeFi. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es DeFi. Es passt einfach bei mir wie die Faust aufs Auge.
Jetzt würden sich wahrscheinlich die ganzen Generative Artists stark auf den Schlips getreten fühlen und bei euch anrufen. Aber verstehe den Engel. Dann eine DeFi-Frage. Mit Leverage traden oder ohne?
Ohne. Leverage ist, muss man sich schon sehr gut auskennen. Also sagen wir so, Leverage Trading funktioniert primär, denn wenn die Leute, sagen wir nicht ihre kompletten Funds in eine Exchange reinlegen wollen, sondern nur einen Teil davon und dann aber trotzdem die gleichen Trading-Größen haben wollen, so sollte es eigentlich genutzt werden. Aber natürlich nutzen es viele. Ich packe alle meine Assets rein und hebe dann nochmal einen Hebel oben drauf und das ist natürlich sehr riskant. Für mich ist wichtig, langfristig Kundenwachstum aufzubauen. Und das Problem mit Leverage ist immer, dass nach teilweise 3-4 Monaten die Leute einfach immer greedier werden, die Trading-Größen immer mehr werden und dann auf einmal Wipeout, Leute sind weg. Und den Kunden zu ersetzen, langfristig baust du damit nicht kein erfolgreiches Business auf.
Und allerletzte Frage. Hackerson in Lissabon oder Office Party in Berlin?
Office Party in Berlin, weil da unser Team im Endeffekt noch mehr voneinander hat. Ja, die Hackathons bzw. die Konferenzen, da verteilt sich immer alles. Deswegen genieße ich immer Team-Time, vor allem mit etwas tieferen Gesprächen und deswegen gerne hier in Berlin. Wir machen ja bei uns jeden Monat Office-Partys und Get-Togethers. Und ja,
die werden immer größer, habe ich gesehen.
Ja, viel größer als letztes Mal kann es nicht werden. Also ich glaube, wir waren jetzt bei 150 Leuten, so groß ist unser Büro nicht. Und jetzt hoffe ich, dass wir mal schauen, dass wir nächstes Mal nicht allzu viele einladen. Aber ich würde mich doch freuen, wenn einige der Hörer vorbeischauen.
Und auch ein tolles Büro, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie viel ihr gerade am Hiren seid oder in welchen Positionen, aber ich glaube, man hat ja jetzt einen tollen Blick auf die Company und auch auf deine Vision schon bekommen. Ein tolles Office und anscheinend bei Office-Partys gibt es noch oben drauf. Von daher, auch das kann man sich merken, glaube ich. Max, vielen, vielen Dank. Ich glaube, unglaublich spannend, mal so ein bisschen aus deiner Perspektive auch deinen Blick auf den Markt, auf den Wallet-Markt zu bekommen. Und ja, glaube ich, auch mit der unternehmerischen Erfahrung, die ihr als Team mitbringt, glaube ich, da auch wirklich eine sehr, sehr langfristige Perspektive hier habt. Hat unglaublich Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns früher oder später wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und mach's gut.
Ich freue mich. Vielen Dank.
Danke. Ciao, ciao.
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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.